Fang doch mal an, Nitz.
Okay.
Bist du völlig unentspannt?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Heute an einem Montag, an dem die Welt anders aussieht als vor dem Wochenende. Ich gebe über zu unserem Wahlexperten Simon Mallow.
Also ja, die Grünen haben 100% bekommen, wir wissen es ja alle. Keiner hat was anderes gewählt. Danke, Deutschland. Next.
Simon, du sollst doch gar nicht sagen, was du gewählt hast. Das ist das Wahlgeheimnis. Du hast da jetzt eklatant dagegen verstoßen.
Das habe ich ja nicht gesagt, dass ich die Grünen wähle. Ach so.
Dann können sie ja nicht 100% haben.
99,99% haben die Grünen gewählt. Damit ist ja alles super. Ja. Das Land wird jetzt ein Wald. Wir können alle Bäume kuscheln gehen. Schön, danke, Deutschland.
Also ihr seht, ne, unsere prophetischen Fähigkeiten sind ausbaufähig, zumindest was politische Dinge angeht. Aber wir sind euch sehr dankbar, dass ihr alle unserem Aufruf gefolgt seid und wählen gegangen seid.
Ja, sehr artig. Deswegen dürft ihr jetzt auch dranbleiben.
Genau. Es wurde ja viel diskutiert über die Wahl im Vorhinein, ob der Wahlkampf einschläfernd ist. Ne? Ich fand es eigentlich schon lustig, dass das Hashtag für die Bundestagswahl BTW17 war. Ja, und BTW steht ja eigentlich sonst für By the Way, so nebenbei. Ja. Bist du im Wahlkampf eingeschlafen?
Nee, also ich habe halt auch ich habe den einfach intensiv verfolgt. Ich meine, klar, es ist schon so ein bisschen typisch deutsch, ja. Also gerade im Kontext der Welt, wo alle für dich durchdrehen, denkt man sich so, was ist denn mit den Deutschen los? Die sind ja so normal, ja. Das ist schon ein bisschen komisch, muss man schon sagen. Aber ich glaube, das ist auch ein grundsätzliches Problem, was wir in unserem Land haben, dass es einfach so rund läuft, würde ich sagen, dass da wenig Platz für echte Visionäre sind. Da gibt's die ganzen Bekloppten ganz, ganz am Rand. Und dann gibt's die Sahne dazwischen, ja. Aber die schmeckt halt, ob sie nun am Rand dazu ist oder nicht, ist halt immer die gleiche Suppe.
Simon, Sahne und Suppe, das ist die Metaphern, naja. Aber
ja, es ist, ich habe jetzt, hatte einen langen Tag. Aber, ich muss sagen, wenn man sich halt dann doch mal zum Beispiel bei dieser TV-Duell zwischen Merkel und Schulz hingesetzt hat, dann konnte man halt ganz klare Unterschiede zwischen den beiden sehen.
Bart und nicht Bart zum Beispiel.
Bart und nicht Bart, Haar und nicht Haar.
Eindeutig.
Brille und nicht Brille, Anzug und keinen Anzug. Ja, aber ich denke, darüber hinaus, da war schon was. Und ich denke, da kann man sich auch entscheiden, wenn man das geschaut hat und wenn man sich mit Freunden danach hinsetzt und mal darüber spricht, ja. Das ist nämlich Politik, findet nämlich nicht im Bundestag statt, sondern
nicht alleine.
Guten alten Stammtisch, ja. Und nach diesem Stammtisch entscheidet man sich dann für eine Wahl. Gut, erzähle ich jetzt auch einfach viel zu spät. In 4 Jahren dürft ihr das nochmal machen, aber ihr wisst Bescheid.
Genau, also darauf stoßen wir beiden jetzt quasi erstmal virtuell an. Du mit deinem Kaffee.
Warte.
Also Simon wetzt jetzt, also muss man wirklich so sagen, gerade rüber in die Küche, um sich noch ein Bier zu holen. Er hat da versprochen, etwas ganz Besonderes zu haben. Ich trinke Ratsherrn als Hamburger, aber Simon hatte irgendwas ganz, ganz Besonderes. Und ihr werdet gleich erfahren, was es ist, wenn er es zurückschafft.
Offenbart.
Das sieht vielversprechend aus. Und es ist ein
Bier-Lao.
Ein Bier-Lao. Das klingt nach Laos. Das ist ein laotisches Bier, ja?
Ein laotisches Bier, ein Lager, ja, steht sogar drauf, Lagerbier. Ich muss doch nicht, dass Lager auch im Englischen Lager heißt. Aus der Lao Brewery Company, geschickt von meinem geschätzten älteren Bruder aus Laos.
Mhm. Also ich finde ja, wenn auf Bier Lao draufsteht, dann weiß man ja schon, was drinsteckt, ne?
Tatsächlich hat er mir 2 geschickt. Das eine war ein dunkles Lager und das ist hier ein helles Lager und ich nehme mal einen Schluck.
So ein bisschen Unboxing-mäßig gerade.
Ja. Also es ist ein bisschen würziger als ein Heineken. Das ist schon so Heineken-tesk. Ja, also man muss schon sagen.
Oh. Ein Heinekenscher Geschmack, ja.
Ja, das ist süffig. Also das ist halt so ein Bier, was man so trinkt mit seinen Freunden, um 3-4 Bier zu trinken.
Ja. Wie man sich halt so verabredet, ne, so als Brandenburger junger Mann. Da verabredet man sich mit seinen Freunden, um 3-4 Bier zu trinken und dann noch 3-4 Flaschen Korn. Und
in einer, und auch hier Wodka, genau. Wodka O oder das gibt es dann noch.
Oh ja, das ist eines der schönsten Gedichte, die ich kenne. Wenn wir kommen, bist du Opfer tot. Wenn wir kommen, gibt es Wodka O. Wenn wir kommen, ist die Party vorbei. Denn wenn wir kommen, gibt es eine Massenschlägerei.
Das stimmt. Echt schön.
Ja. Einfach also, toll.
Da muss ich jetzt auch drüber nachdenken, noch eine Weile. Ja. Ja, aber trotz allem in einer 330 Milliliter Flasche, ja, kommt es hier an.
Das klingt so fast so ein bisschen wie die Angaben von Geschützausmaßen, ja. 330 Milliliter. Siehst du rein. Genau. Pock.
Offenbart.
Damit sind wir einmal durch die Weltpolitik. Ja.
Das richtige Bier.
Bundestagswahl und laotisches Bier.
Ja, vielen Dank, David. Vielen Dank, Deutschland. Ich hoffe, ihr habt nicht die bescheuerte AfD gewählt. Oh, jetzt habe ich was gesagt. Oh. Verdammt nochmal. Lukas, das musst du rausschneiden.
Ich habe nichts gehört.
Gut. So dann.
Ja, zu den guten alten Zeiten. Ja, ein bisschen Nostalgie verbreiten. Wir schauen zurück. Oh, das war sogar richtig gereimt. Auf die guten alten Zeiten von vor 2000 Jahren. Im Markus-Evangelium Kapitel 6, die Verse 30 bis 32.
Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen: Geht ihr allein an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen, und sie hatten nicht Zeit genug zum Essen. Und so fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein.
Allein, 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 wir sind allein.
Wie kommst du eigentlich immer, kennst du eigentlich solche Dinge in deinem Kopf, ja? Oder hast du das normal auf dem Monitor einfach?
Es ist eine notwendige Bedingung, damit man sowas singt, dass man das im Kopf hat, ja.
Das ist ja, finde ich, es muss ja unendlich laut in deinem Schädel sein.
Deine Mutter. So, das wäre doch eine super Überleitung.
Meine Mutter.
Mutti Jesus hat doch die Jünger erst losgeschickt. Dann wurde die ganze Nummer unterbrochen von dieser Geschichte mit Johannes dem Täufer letzte Woche. Und jetzt sind sie alle wieder da bei Mama.
Jetzt sind sie bei Mutti Jesus wieder da. Und erzählen. Das ist ja so ein bisschen wie auch, wo vor zwei Wochen waren, dass die wieder zurückkommen und dann im Wesentlichen Jesus erzählen, was sie alles gemacht haben.
Ja? Richtig.
Erinnerst du dich? Genau.
Ich erinnere mich. Ja, ich habe das nochmal nachgeschaut, weil mir das irgendwie aufgefallen war. Ich glaube, das Wort Apostel kommt nicht bei Markus relativ selten vor. Ne, das war in Markus 3 haben wir es besprochen. Da war die Einsetzung der 12 Apostel und da haben wir über die ganzen Namen gesprochen. Ne, in der Folge, da hieß es, er setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte. Und jetzt bei Markus 6, Vers 30, wo wir gerade sind, steht dann, und die Apostel kamen bei Jesus zusammen. Und das sind die einzigen beiden Belege des Wortes Apostel überhaupt in den Texten.
Du bist ja ein Fuchs schon wieder.
Ja, das ist ganz schön. Naja, und wenn etwas einzeln vorkommt, dann hat das meistens irgendwie eine Bedeutung. Und ich könnte mir auch vorstellen, woran das liegt. Und du?
Ja, also tatsächlich wäre das für mich jetzt ein ganz klassischer Moment, um meine theologische Literatur rauszukramen, aber die ist ja immer noch in einem Karton.
Ach, sehr
insofern
gut.
Kann ich nicht. Ja?
Simon ist nämlich gerade vor zwei Tagen das zweite Mal umgezogen, also jetzt innerhalb Berlins umgezogen. Das
ja.
Erste Mal, ja, gut. Genau, die Sache ist ja die, wenn die Apostel werden beim ersten Mal Apostel genannt, als sie eingesetzt werden, und wir haben über den Begriff Apostel gesprochen, ne, dass sie Ausgesandte sind und dass das quasi ihr Job ist, ne, von Jesus zu erzählen, und sie machen das nur, weil Jesus sie beauftragt, und das war ja das Thema von der vorletzten Folge, ne, die Aussendung des Ding Dong mit dem schönen Pulp Fiction Graphic von dir. Und wir haben festgehalten, dass die das nicht einfach so machen, weil sie denken, jetzt müssen sie irgendwie die Welt retten oder sowas, sondern weil Jesus das halt ihnen befohlen hat. Und dann ist es auch eine aufregende Sache gewesen, hast du ganz schön betont. So.
Genau.
Und jetzt kommen sie zurück und hier wird quasi bestätigt, ja, Markus 3,14 werden sie so genannt, und hier wird jetzt bestätigt, dass es Ausgesandte sind, dass es Apostel sind, dass sie den Job, den Jesus ihnen vor drei Kapiteln gegeben hat, auch tatsächlich ausgeführt haben und ab diesem Zeitpunkt irgendwie in dieser Aufgabe auch sind.
Digga, du bist krass. Ja. Das ist schon wieder wunderschön. Weißt du, Geschichten erzählt man ja auch bekanntermaßen immer, indem man Dinge hat, an denen sich der Hörer festhalten kann. Quasi wiederkehrende Elemente, die dann natürlich auch einen Schlüsselmoment darstellen. Das ist ja dann einer. Mensch, also nicht nur du bist ein Fuchs, ja, sondern der Markus, der Autor. Oh, also ist ja fantastisch. Klingt völlig sarkastisch von mir, aber ich meine es eigentlich tatsächlich so.
Das ist ja schön, Simon, da bin ich auch beruhigt.
Finde ich gut.
Ja. Ja. Ja, und sie kommen halt bei Jesus zusammen. Also so ein bisschen ist es ja, wenn man das Apostel einfach nur mal als Gesandter betrachtet, ja, und nicht nur, das sind diese 12, so, weil Markus verwendet es ja sonst auch nicht groß. dann kann man sich da auch immer ein bisschen reinlesen, finde ich, weil die Idee ist halt, die Leute sind ausgesandt von Jesus, aber nicht, um in irgendwo hinzugehen und dann einsam einen Missionarstod zu sterben, sondern, das liegt auch daran, dass Jesus hier auf der Welt unterwegs ist, um wieder zu ihm zu kommen und ihm zu berichten. Und das ist ja ein Element von Gebet zum Beispiel, das wir auch heute haben. Also wir sind ausgesandt in die Welt, heißt es, soweit sind wir im Markus-Evangelium noch lange nicht, aber wir kommen dahin, ne? Und wir sind ausgesandt, um den Glauben, den wir haben, einfach weiter zu erzählen. Und das bleibt aber immer in Verbindung mit Jesus so. Also das finde ich hier erstmal schön, dass die das halt einfach so bildlich auch machen, ja, und zu Jesus zurückkommen und dann wahrscheinlich einfach mal richtig so erzählen, was sie alles erlebt haben. Und es dauert bestimmt einen halben Tag, bis 12 Leute, die immer zu zweit unterwegs waren, so die ganzen Geschichten ausgepackt haben. Hier steht ja, sie verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten.
Ja, das stimmt. Wenn man sich auch mal da vor Augen hält, wie ich ja quasi mal nur mit meiner Sonderfolgengeschichte eine Stunde lang die Menschen beschäftige, dann kann man sich ja schon fast ausmalen. Das war ja nur ein Tag. Die waren ja paar Wochen wahrscheinlich unterwegs. Da ist einiges da. Da kann man sich mindestens einen Tag hinsetzen. Das sind 6 Geschichten. Ja, ich glaube, das ist ein ziemlicher Shit. Ja. Positiv gesagt.
Ich habe gerade so einen Kurzgeschichtenband, den ich lese, von einer amerikanischen Autorin Alice Munro. Und da gibt's eine Geschichte, wo sie ihre Mutter beschreibt, eine sehr fromme Frau, und beschreibt, also nicht ihre eigene, sondern ne, der fiktionale Charakter halt, ne, beschreibt die Mutter. Und die ist halt irgendwie relativ fromm und lebt so ein bisschen zurückgezogen und so. Aber was sie halt bei ihr beeindruckt, ist, dass sie jeden Abend und jeden Morgen halt betet und abends halt auch dann sich nach dem Essen zurückzieht zum Gebet und dann irgendwie so das einfach ausstrahlt, dass das für sie halt ein großer Wert ist. Und was die Frau, aus deren Perspektive das geschrieben ist, da so dran so beeindruckend findet, ist, dass die meisten Leute dieses Leben für unnötig anstrengend halten, ja? Immer alles, was man erlebt hat, im Alltag und so, im Gebet nochmal durchzukauen und so. Und sie sagt aber, das ist so eine riesige Kraftquelle, dass man immer weiß, ich bin in dem, was ich tue, nicht alleine, und ich spreche mich immer wieder ab mit dem ich zusammen unterwegs bin. Und dass das eben keine große Anstrengung ist, sondern ein Ort der Ruhe, der extrem viel Power ausstrahlt. Das fand ich eine schöne Beschreibung.
Das ist halt sehr krass, wenn Leute das machen, weil ich halt immer denke, es gibt natürlich da auch einfach mega viele Zeiten, wo man wahrscheinlich irgendwie das Gefühl hat, das ist jetzt gar nicht so geil zu beten, einfach weil man so das Gefühl hat, wenig Feedback zu bekommen. Weißt du, was ich meine, ne? Und da fällt man ja immer so ein bisschen dann ab. Also das ist ja, was mir immer wieder passiert, wenn ich bete und das Gefühl habe, ich rede jetzt hier einfach auch nur so ein bisschen vor mich hin, dann ziehe ich das halt auch nicht so richtig durch.
Ja, es sind ja zwei Sachen. Also die eine Sache ist ja, ob du den Eindruck hast, dass du mit deinem Gebet dich mehr noch, also das kann ja auch passieren, um dich selber drehst, ja, und nur noch sozusagen deine ganzen Gedanken nochmal wiederholst und dann halt Gott ein Ohr abkaust sozusagen. Oder ob du den Eindruck hast, dass das, was du da machst, irgendwie in der tatsächlich eine Kommunikation ist. Und klar, ich finde es auch gut, wenn man sich mal abwechselt und nicht immer dieselben Arten des Betens zum Beispiel hat und immer zwanghaft auch wird und sich denkt, jetzt muss ich aber. Na, die Apostel, die kommen ja zu Jesus und haben richtig Bock zu erzählen, was sie erlebt haben. Mhm. Oder auch mal vielleicht zu klagen, was scheiße gelaufen ist und so.
Mhm. Es kann auch sein, dass es auch bei nicht allen Gruppen ziemlich cool war. Es kann auch sein, ja, dass bei ein paar Leuten ziemlich viel Käse passiert ist.
Dass sie also viel Staub abschütteln mussten von ihren Füßen.
Genau.
Und es hat ja auch was von Kontrolle, ne? Sie verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Also, was sie lehren, ist ja etwas, wo Jesus als Rabbi da die Hand drüber hat, ne? Und wo sie dann sagen, ey, und dann habe ich denen das und das und das gesagt. Und Jesus so, okay, bist du sicher, dass das so richtig war? Ich finde, aber hier ist halt, die setzen sich halt Jesus auch aus, sowohl mit ihrer Begeisterung als auch mit ihren Fehlern und eben auch mit den Sachen, die sie halt vertreten haben, ja? Und es ist irgendwie, finde ich, schon leicht, über Glauben zu reden und sich da irgendwie hinzustellen und zu sagen, was man alles glaubt und denkt. Aber wenn das halt nicht in der Verbindung mit Jesus ist und ich ihm nicht vor Augen treten möchte und sagen möchte, weißt du, was ich heute über dich erzählt habe, dann ist das Verhältnis irgendwie gestört, ne? Und das, finde ich, ist schon eine Stärke daran, sowas einzuüben, dass man dieses Verbindungselement hat und auch dieses Element von immer wieder auch sagen, wenn man sich unsicher ist und das nicht richtig hinkriegt.
Das ist eigentlich ganz spannend, weil dazu fällt mir halt dann ein, also Jesus geht's halt immer um die Sache. Und der Begriff fällt mir jetzt insofern deswegen ein, weil ich jetzt heute einen Podcast gehört habe von der GameStar. Die machen ja Podcasts mittlerweile. Nach uns übrigens. Also wir haben es ja vor denen angefangen.
Genau, wir haben es erfunden.
Und ja. Wir haben es erfunden. Genau, da war der Jörg Langer, also der Gründer der GameStar, heute da oder in dieser Folge da und hat halt erzählt, wie das so gelaufen ist. Und der Typ ist ja schon als Hardliner in diesem Genre bekannt, also ein richtig krasser, harter Chef, aber kein unfairer Chef. Und die haben dann so ein bisschen erzählt, der aktuelle Chefredakteur auch, dass er, wie er dann unter ihm quasi war. Und der hat erzählt, weißt du, es ging halt, wenn wir uns gestritten haben oder wenn es halt irgendwie beknackt war oder irgendwas war, dann ging es halt nicht um was Persönliches, sondern um die Sache. Und ich glaube halt, das fällt mir jetzt gerade hier so auf, das ist halt diese offene Gesprächskultur, die sie wahrscheinlich mit Jesus haben, ist nicht, weil sie so geile Typen sind, sondern weil es beim Erzählen der Geschichte und vielleicht auch beim Korrigiertwerden Jesus nicht darum geht, dass man irgendwie das Gefühl hat, jetzt bin ich persönlich beleidigt oder jemand anderes fühlt sich irgendwie beleidigt, sondern es geht um die Sache. Die Sache ist hier das Evangelium und das ist total gut, weil ich mir echt vorstellen kann, dass halt die wirklich sehr offen auf Jesus zugehen und eben, ne, wie du es selber sagst, so sagen, was sie machen und dann sagt halt Jesus, war vielleicht nicht so geil und dann ist es auch für alle okay.
Ja.
Und das finde ich.
Ja, das ist ja auch damit verbunden, dass sie eben Apostel genannt werden an dieser Stelle. Ne? Damit wird halt betont, dass Jesus ihnen vertraut hat. Ja, also das finde ich sowieso so krass. Ne? Also jeder Mensch, der an Gott glaubt, das ist ein Geschenk Gottes, der hat das Vertrauen von Gott, dass er das, was er weiß, auch weitererzählen kann. Wir hatten jetzt letzten Sonntag, beziehungsweise jetzt, wo der Podcast ausgestrahlt wird, den Sonntag davor, einmal den Daniel Böcking bei uns als ja, sozusagen Prediger im Gottesdienst. Der ist stellvertretender Chefredakteur der Bild Online und hat vor 2 Jahren mal so einen Artikel geschrieben, der hieß, warum ich mich heute als Christ outen will. Da ging es um diese ganze Terrorsituation und so. Und das war ganz spannend. Er hat das bei uns halt im Gottesdienst erzählt und halt auch so, dass er sagte, naja, die Leute, die jetzt sein Buch, was er über seine Glaubenswende, ne, er hat zum Glauben gefunden, zu Gott gefunden, zu Jesus gefunden, was er darüber geschrieben hat, da haben halt Leute sich beschwert und haben halt gesagt, also das, was du da machst, okay, ja, aber in deinem Buch geht's halt die ganze Zeit um dich und nicht um Gott. So, ne? Also Daniel Böcking hat das und das und das und erlebt und das und das und das. Ja, und ich wollte aber eigentlich Gott erleben und jetzt geht's hier nur um dich. Und ich finde das ganz schlau, was er gesagt hat, ja. Also sein Problem ist, ja, er ist kein großer Theologe, er hat noch nicht so viel gelernt und er staunt immer noch, wenn er irgendwie zu irgendwelchen christlichen Gruppen eingeladen wird, was es da alles an Wissen gibt. So. Eine Sache, die viele neue Christen ja erzählen und du ja durchaus auch teilen kannst. Aber er sagt, weißt du was, Gott hat es mir ja anvertraut, über ihn zu reden. Und deswegen wissen auch seine ganzen Kollegen, dass er Christ ist jetzt, ja. Und er hat das veröffentlicht in seinem Artikel. Und klar hat das irgendwie auch Nachteile, weil die Leute jetzt von ihm erwarten, er ist ja Chef da, ne, dass er besonders fair mit ihnen umgeht und weil Leute von Christen eine bestimmte Art, sich zu verhalten erwarten und an denen auch anfeinden dafür online, ja, was ihm dann einfällt, ins erste Jahrhundert zurückzufallen, gedanklich, ja. Aber er sagt, das meiste, was er halt erfährt, ist halt, dass es total hilfreich und gut ist, von seinem Glauben zu erzählen. Und er hat halt auch Mut gemacht und gesagt, wisst ihr was, Leute, ihr habt doch den Glauben, ja, ihr habt doch alles. Ihr wisst doch darum, ja. Warum sollen wir uns da zurückhalten und irgendwie denken, naja, wir wollen die Leute damit nicht nerven. Klar, jemanden damit nerven, darum geht's nicht, aber die gute Botschaft nicht weiter zu erzählen, wenn man halt denkt, naja, das stört jetzt aber irgendwie, ist doch traurig. Und das finde ich hier stark, ja, die Apostel sind von Jesus ausgesandt, so wie wir ausgesandt sind, Gott vertraut uns und er erwartet uns auch, ja, und wenn es halt scheiße laufen sollte, dann können wir ja auch immer noch zu ihm hingehen und dann haben wir vielleicht endlich mal tatsächlich einen Grund zu beten und zu sagen, was scheiße ist. Weil wenn du halt irgendwie nicht dich traust mit deinem Glauben und da halt irgendwie nur in deinem stillen Kämmerchen bist und betest, dann fehlen dir irgendwie auch die Inputs, die Apostel hier mitbringen und die sie Jesus vor die Füße werfen und sagen, hier, das haben wir erlebt.
Ja, warum erzählen die Leute vom Glauben nicht? Weißt du, das ist total krass. Ich glaube da, also für jeden, der jetzt gerade zuhört und der halt irgendwie schon mal die Situation kennt, dass er halt von seinem Glauben nicht erzählt hat. Rebecca, meine Frau, die sagt immer, Simon, du kannst auf so eine krasse Weise in so bestimmte Situationen vom Glauben reden, das kann ich gar nicht. Ja, so, das klingt dann einfach nicht weird. Und ich glaube, das liegt einfach daran, warum es vielleicht nicht weird klingt und warum mir das sehr einfach fällt und vielleicht anderen sehr schwer fällt. So ein Gespräch über den Glauben kann einfach die Atmosphäre sprengen. Und zwar nicht, weil es grundsätzlich schlecht ist, wenn Leute über den Glauben sprechen, sondern es ist einfach eine riesige Nummer, ganz oft, ja. Da kommt einer um die Ecke oder da sitzen 4, 5 Leute am Tisch, ja, und dann erzählt man irgendwie vom Alltag und dann kommt einer und erzählt über seinen Glauben und es ist irgendwie einfach too much.
Das UFO ist gelandet.
Ja, mega, sagen wir mal, nicht nur das UFO ist gelandet, sondern auch vielleicht einfach, weil alle an diesem Tisch wissen, ja, ist schon wichtig, aber Leute, wir wollen gerade chillen. Ey, boah, bitte geh mir jetzt nicht mit dem Glauben auf den Sack, weil mir ist es auch wichtig und ich möchte einfach jetzt nicht so billig darüber reden. Das sage ich deswegen. Jetzt könnte man natürlich das kritisieren und sagen, nein, das ist so, habe ich das noch nie erlebt. Ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich, dass die, und das sage ich von mir auch, als ich noch Atheist war, das Gespräch über den Glauben, das ist wichtig. Und es empfinden auch viele als wichtig. Das würden die wieder nicht so ausdrücken. Aber ich glaube, das kannst du nicht so zwischen Tür und Angel am Stammtisch bequatschen. Das kannst du auch nicht mal so irgendwie in der Gruppe bequatschen. Das ist so privat, weil es so intensiv und wichtig ist. Und deswegen würde ich halt sagen, wenn du über deinen Glauben reden willst, ja, dann bist du entweder Chefredakteur der Bild-Zeitung, dann hat es ein ganz anderes Level so, dann kannst du sowas auch mal rauskloppen. Oder du redest mit Menschen über deinen Glauben, wenn die Leute das Gesicht garantiert nicht verlieren, wenn sie darüber reden können mit dir. Ja. Und zwar unter 4 Augen. Und ich glaube, also mir war das immer sehr wichtig, weil es einfach zu krass ist.
Naja, also ich finde, die Frage ist doch, was du mit über den Glauben reden meinst, ne? Also die Apostel haben natürlich hier eine besondere Situation, ja, die ziehen ja extra los, um darüber zu reden. Ne? Und sie sollen auch in ein Haus gehen und ne, mit den Leuten da reden und da bleiben, solange das gut ist. Ne? Das ist natürlich eine besondere Sache und da stimme ich dir zu. Es gibt auch sicherlich ernsthafte Gespräche und so, die führt man nur unter 4 Augen. Das andere ist aber schon, dass, finde ich, eine gewisse Bereitschaft da ist, auch das einfach zu erzählen, was man glaubt. So wie der andere jedes andere wichtige Teil seines Lebens auch erzählt. Und jemand kann auch damit, dass er nicht über den Verlust seines Partners hinweggekommen ist, eine Situation sprengen. So, keine Frage. Dafür sucht man ja immer irgendwie die richtige Situation zu finden. Aber es gibt ja noch viele andere Sachen, die irgendwie da mit dem Glauben zu tun haben, wo man sich auch als gläubig outet und deswegen es vielleicht zurückhält. Ich habe letztens zum Beispiel eine coole Erfahrung auf einer Party gehabt, haben wir uns unterhalten und kamen irgendwie zum Thema Partnerschaft, ja, und dann fragt mich halt einer so, wie ist denn das jetzt als Pfarrer in so einem Traugespräch, ne? Sagst du da auch mal, nee, sorry, bei euch passt es nicht? Und ich dachte so, na klar, also bei euch beiden, ich würde euch nochmal raten, das nochmal zu überlegen. Aber weißt du, wir sind in dem Rahmen, sind wir noch zu richtig coolen Gesprächen über Partnerschaft und über das Thema Eheseminare zum Beispiel gekommen. Ja, über Eheseminare lachen ja alle nach dem Motto, musst du erst lernen, eine Beziehung zu führen. Und ja klar, natürlich musst du erst lernen, eine Beziehung zu führen, weil wir laufen den ganzen Tag als Egomanen durch die Gegend. Da muss man auch mal sich mal ein bisschen Zeit dafür nehmen. Und das war halt cool, ja, weil das war halt ein Gespräch, natürlich irgendwie über ein ethisches Thema, aber das halt auch einen Glaubensbezug hat und wo das irgendwie deutlich wird, ohne dass man halt so die Bank sprengt und sagt, also ich glaube ja an Jesus Christus und wie ist es bei dir, Freundchen?
Ja, aber da hast du ja, nee, da stimme ich dir ja zu. Vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt. Natürlich soll man nicht nur unter 4 Augen über den Glauben reden, sondern es sollte einfach nur nicht der Amboss sein, ja, der dir komplett in die Fresse tritt, wenn es über diesen Glaubensgespräch geht. So, klar, wenn du irgendwie entspannt bist und wenn du auch den Leuten zeigst, jetzt haust du denen nicht die Moralkeule um die Ohren, dann sind die Leute auch total bereit dazu. Aber das Gespräch über den Glauben ist halt potenziell anspruchsvoller. Und ich glaube, wenn du einfach nur mal so mit jemandem redest, um jemanden kennenzulernen, dann solltest du das so nicht machen. Also das ist auch etwas, was ich mittlerweile, also völlig krass, weil Früher habe ich die Leute halt mega belagert damit, ja. Ich habe jemanden kennengelernt. Jetzt muss ich kurz mein erstes Ding, nachdem ich Christ geworden bin. Darf ich das erzählen?
Ja, bitte.
Also ich bin ja auf einer Freizeit quasi als erwachsener Mensch Christ geworden und komme dann wieder. Und der Freund von mir, hauptsächlich evangelisiert hat, der hat seinen Geburtstag gefeiert, glaube ich, schön mitten Berlin-Mitte, ja, und ich bin da halt auch auf dieser Feier, ja, und der Heiko ist so eine geile Sau, der kennt einfach super viele Menschen und da ganz viele auch Nicht-Christen und so, und da waren wir also in seiner schönen Altbau, ja, riesige Wohnung und ganz viele Leute und alle sehen hip aus und Hipster sind da und schöne Menschen und so, und ich bin halt auch da und Und damals war ich wirklich noch extrem trinkfest. Heiko sagte, ich hatte schon 3 Flaschen Wein weg, ja. Und dann klingelt's an der Tür. Und ich, Heiko, ich gehe zur Tür, ja. Und renne also zur Tür hin. Und dann steht da irgendwie ein Mädel vor der Tür und sie kommt die Treppe hoch. Und es war ja 4. Etage oder so, oder 5. Etage. Und ich mach wohl die Tür auf. Also ich kann mich auch noch irgendwie dran erinnern, aber es war schon ein bisschen krass. Ich mach die Tür auf und frag so, ey, bist du Christ? Und sie so, nee. Scheiße! Und knall die Tür einfach vor ihr wieder zu. Das war meine erste Evangelisationsaktion, würde ich sagen.
Das ist gut gesagt. Ein
bisschen gescheitert.
Oh,
und vielleicht sollte man dieses Gewicht doch ein bisschen rausnehmen und ein bisschen zurückfahren und
wir alle leben
den
aus
Leuten
der
Vergebung so begegnen, dass sie dich lernen zu mögen. Ja. Und man muss den Leuten auch vielleicht abspüren, ob sie darüber reden wollen unbedingt oder nicht. Und jeder will darüber reden, ja. Davon bin ich überzeugt. Aber der eine früher, der andere später.
Richtig.
Das wollte ich eigentlich nur sagen.
Ja, ich finde nur, also ich höre einfach so viele Leute, die sagen, ja, wenn ich erstmal, ja, oder gerade mir begegnet als Theologiestudent, ja, wenn ich jetzt auch so studiert hätte oder so, Bullshit. Die Leute studieren Theologie und trauen sich am Schluss gar nichts mehr über Jesus zu sagen. Das Ding ist, auf die richtige Weise über Gott zu erzählen, lernt man, wenn man es macht. Und wenn man mit Jesus in Kontakt bleibt und wenn man ihm auch sagt, du, ich habe gemerkt, ich bin mit der Tür ins Haus gefallen, hilf mir mal bitte nächstes Mal irgendwie ein bisschen entspannter damit umzugehen. Es ist überhaupt nicht schlimm, mal auch einen Fehler zu machen, finde ich, und auch mal zu krass zu sein. Ich meine, das war ja deine erste Aktion, ja? Stell dir vor, du hättest dann gesagt, ups, das war ja scheiße, nee, mache ich lieber nie wieder. Ja, dann hätten wir auch diesen Podcast nicht. Und deswegen, also ne, mir geht's auch immer an der anderen Seite auch darum, wiederum auch Mut zu machen und gerade zu sagen, weißt du, wenn du eben so ein bisschen denkst dabei und ein bisschen entspannt dabei bist, dann kannst du das. Es geht ja nicht darum, über Jesus zu labern, weil muss, sondern es geht darum, die Dankbarkeit, die du hast, auch auszudrücken. Ja, und manchmal ist das halt awkward. Dann erzählt man halt mal irgendwie eine Anekdote, was man erlebt hat und wie man erlebt hat, dass Gott einfach krass ist. Und dann sagen die Leute halt irgendwie, kann ich nicht einordnen. Und dann ist es halt komisch. Aber ich glaube, ey, so wie Gott Riesenhumor hat, ja, kann man auch mal ein bisschen Humor da haben und sich selber sagen, ach, weißt du was, vielleicht habe ich es halt auch mal doof erzählt oder heute war nicht der richtige Tag. So, es geht ja nicht darum, nur zu reden, damit man redet, ja, oder um einen Auftrag zu erfüllen, der irgendwie noch abgehakt werden muss, sondern aus Dankbarkeit, aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Menschen einfach das Gute weiterzugeben. So. Und ich finde, das können gerade Leute, die eben, eigentlich gerade Leute, die gerade erst Christen geworden sind, manche schmeißen dann natürlich Türen zu, das gibt's halt auch.
Ja, oder andere, ne, werden gerade Christen und gründen ganze Bewegungen. Manche haben dann auch einfach einen leichteren Nährboden, weil die Situation und die Zeit gerade passt und andere haben einen schwereren und das drückt aber nichts über den Glauben des Einzelnen aus oder über das, was die Leute erlebt haben. Ja. Also im Wesentlichen würde ich sagen, ja klar, wenn du irgendwie schon Langzeitchrist bist oder Kurzzeitchrist, dann wird das immer deine einzigartige Situation sein, ja. Und das wird bedeuten, manchmal fällt es leichter, manchmal schwerer. Und man sollte nicht aufhören, es einfach zu tun. Aber man sollte nicht es tun, weil man das Gefühl hat, man muss es tun.
Ja. Ja. Ja, und die Apostel, die haben auch noch den Vorteil, ja, die kommunizieren mit Jesus, klar, aber auch miteinander. Also, ne, die erzählen ja auch hier, Petrus sagt, boah, und dann habe ich voll das Wort ergriffen und dann hat mich Andreas zurückgehalten, weil es war gerade irgendwie nicht so der Moment, ja, Trauerfeier oder so. Also, die sind ja sicherlich auch miteinander ehrlich. Und das ist vielleicht nochmal so ein Hinweis, ja, ist halt cool, wenn man auch mit Leuten darüber reden kann, über seine Erfahrungen. So. Das ist ja auch ein Grund, warum wir eine Kommentarfunktion haben. Ja? Ihr seid herzlich eingeladen, eure Erfahrungen unter die Folge zu posten oder uns zu schreiben hin und her. Das ist gut. Genau. Jetzt haben sie halt so viel Action gehabt und so viel erlebt und sind krass alle wahrscheinlich. Und Jesus sprach zu ihnen, geht ihr alleine an eine einsame Stätte und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht genug Zeit zum Essen.
Genau, und sie fuhren an einem Ort, in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Also, wir haben hier, geht mal irgendwo hin, wo ihr alleine seid. Und sie machen das auch. Und dazwischen, sie haben nicht genug Zeit zum Essen. Auch schon wieder so eine Stelle, wo ich so denke, das ist so clunky, warum nicht genug Zeit zum Essen?
Naja, stell dir mal vor, also die Bodyguards Jesu, ja, sind überall zu zweit unterwegs Und dann gibt's halt noch die ganzen anderen Jünger. Ja, da sind ja hunderte Leute noch, die mit Jesus unterwegs sind. Und Jesus ist ja auch noch irgendwo geblieben, ja. Der ist in der Zeit, in der die rumgerannt sind, hat der weiterhin erzählt und gelehrt und so. Und jetzt kommen die quasi wieder zum Basecamp, zu Jesus zurück. Und da ist Action, ja. Also da rennen die Massen hin und her und, ey, Jesus, ich hab doch eine Audienz bei dir, wann ist es endlich soweit und hin und her. Und da ist jetzt so viel Action, die kommen da zurück und erzählen. Wahrscheinlich werden die immer wieder auf der Schulter eingetippt und dann wird gesagt, ey, du bist doch Petrus, oder? Kannst du mir mal kurz helfen? Ich habe doch so eine Frage. Und da ist einfach so viel Business, dass die nicht mal Zeit haben, sich was zu essen zu holen. So.
Das ist alles?
Ja, was denn sonst?
Weiß nicht. Manchmal hast du so schöne Erklärungen wie vorhin mit den Aposteln und jetzt.
Aber ich erkläre nur das, was da auch steht, Simon.
Ach so. Ja, gut. Ja, gut. Ja, spannend. Ja. Dann für mich das wesentlich spannendere, Jesus gibt ihnen auf, dass sie allein sich zurückziehen sollen.
Ja, genau. Also Jesus macht ja einen guten Move als Mitarbeiterführer sozusagen, ja, und sagt, hier, passt ja mal auf, eure Stechuhr ist schon übergelaufen. Zack, jetzt chillt mal.
Jetzt muss man sich ja Folgendes vorstellen. Die waren ja 2 Wochen, sage ich mal, jetzt einfach unterwegs und haben wirklich hart gearbeitet, wahrscheinlich 24 Stunden. Ja, irgendwie haben sie gepennt, aber irgendwie war das ja...
Ja, die waren ja immer bei Leuten zu Hause. Ne? Wenn du irgendwo anders schläfst und da arbeitest, pennst du ja nicht wirklich.
Genau, es ist halt irgendwie krass. Es ist halt eine extrem intensive Zeit und die kommen wieder und sehen wahrscheinlich auch so aus, als hätten sie 2 Wochen gearbeitet. Sind. Na, so wie die ganzen Mitarbeiter von Jugendfreizeiten wiederkommen. Irgendwie sind sie total glücklich, aber komplett scheiße. Und das ist halt im Wesentlichen, was sie haben. Und Jesus sagt so, Jungs, nehmt euch Urlaub. Aber nehmt euch halt nicht irgendwelchen Urlaub, ja. Also geht jetzt nicht irgendwo chillen und euch irgendwie mit Wein betrinken oder sowas, sondern ihr sollt alleine sein. Da kann ich mir also sehr gut vorstellen, dass es auch wirklich so gemeint ist, dass ihr halt auch jetzt jeder, sagen wir mal die 12 auf jeden Fall, wirklich singulär unterwegs sein sollen und irgendwo da für sich sein sollen. Warum macht man denn das, Lukas? Warum sollen sie denn allein sein? Menschen haben ja Angst davor, das wissen wir ja.
Nein, ich denke schon, dass sie irgendwie zu 12 irgendwie fahren, weil sie ja alle in ein Boot steigen. Aber dann soll sich auch einen Moment für sich nehmen sollen, ne? Ja klar, weil das ja so extrem viel Input und Output ist und so. Jetzt haben sie einerseits irgendwie das Ganze, was sie erlebt haben, so in sich drin. Jetzt haben sie es einmal bei Jesus rausgelassen. Aber das Problem ist ja erstmal, dass sie nicht mehr Zeit haben zum Essen, ja? Also die brauchen ja auch mal die Zeit, um sich ein bisschen auf sich zu besinnen und ein bisschen nicht nur bei den Leuten da draußen, mit denen sie die Sachen erlebt haben und nicht nur bei Jesus, dem sie alles erzählen wollen zu sein, sondern eben auch bei sich selber und einmal durchzuschnaufen. Aber ich finde die Bewegung interessant, ja, Jesus vertraut ihnen, er schickt sie los, sie machen was mit anderen, kommen zurück, erzählen es Jesus und dann kommen sie zu sich. Und das ist eben ein bisschen eine andere Bewegung, als die ich häufig erlebe. Viele Leute sind immer in diesem Schonmodus und sagen so, ja, Christ sein kann man ja auch alleine und ich bin halt zu Hause und bete da schon und so, die anderen Leute müssen es ja nicht so wissen. Ja, und wenn es dann mal irgendwie kommt, dann werde ich aktiv. Und hier ist halt genau andersrum, ja. Jesus pumpt ordentlich Wissen in die rein und zeigt ihnen, wie das geht, ja, Dämonen auszutreiben und von Gott zu erzählen. Und dann gehen sie los, machen sich völlig alle, erzählen es und dann sollen sie auch mal zur Ruhe kommen. Und das ist ganz wichtig, weil ich finde, es gibt manche Leute, die übertreiben das, ja, die machen nur Arbeit, weil sie glauben, sie sind die einzigen, die da draußen sind. Ja, und wenn Jesus sagt, zieht euch mal zurück und chillt, dann macht er das einzig Verantwortungsvolle, weil letztlich bringt das ja nichts. Wenn sich Einzelne vollkommen aufarbeiten und nicht mehr durchschlafen und chillen, dann sind die ja auch bald verschlissen und dann wäre die Botschaft von Jesus sehr bald kaputt gegangen, ja? Weil die ganzen Leute, die jetzt gerade zu Jesus kommen und gehen, die verflüchtigen sich zwischendurch auch wieder, ne? Diese 12 hier, das wird der Urgrund der Gemeinde, aus denen soll alles wachsen. Und wenn die jetzt fertig werden und schon völlig überarbeitet in den ersten Monaten ihres Dienstes, ja, dann würde diese Kirche nicht existieren, in der wir heute sind.
Weißt du, das finde ich ja sehr spannend, weil ich würde von mir sagen, ich bin ziemlich faul. Das ist irgendwie auch ziemlich bescheuert, weil eigentlich bin ich das nicht.
Du bist faul, aber du bist es nicht.
Ja, also rein objektiv betrachtet arbeite ich jeden Tag. Und zwar 7 Tage in der Woche. Das ist vielleicht auch richtig beknackt, wo ich irgendwas mache. Ja, ob ich jetzt da so 8 Stunden arbeite oder nur 4 Stunden, das kann ich gar nicht sagen, weil ich halt einfach immer irgendwas tue. Ja, ne, den einen Sonntag habe ich halt hier die Sonderfolge einfach mal aufgenommen und mir darüber Gedanken gemacht, wie ich das Ding eigentlich mache. Und klar kann man sagen, Simon, ist doch Freizeit, ist doch chillen. Aber ist halt nicht chillen, weil es ist halt irgendwie Kapazitäten ausgreifen. Ne? Also man schöpft einfach aus Arbeitskraft und das macht mir halt irgendwie Spaß. Aber irgendwie merke ich halt, dass ich irgendwie zur Ruhe kommen muss. Und ich merke halt auch irgendwie jetzt, wo ich halt derbe chille, ist total albern, ja, aber wenn ich Civilization 5 spiele, da muss ich keine einzige Gehirnwindung mehr anstellen. Bei Steam ist meine Uhr langsam auf 500 Stunden Civilization 5. Da denke ich nicht mehr drüber nach, ja. Das ist halt schon fast chillen. Das Beste wäre eigentlich, mich irgendwo in der Ecke zu setzen und Bibel zu lesen. Und das meine ich echt jetzt, ja, das meine ich ganz ernst. Und da komme ich maximal runter. Aber ich habe halt schon das Gefühl, ich könnte eigentlich mehr machen. Und ich glaube, das geht vielen so. Dass man irgendwie das Gefühl hat, na klar, ich könnte aber mehr machen. Ich fühle mich doch noch nicht komplett scheiße. Mhm. Also ich muss mich halt komplett scheiße fühlen, damit ich das Gefühl habe, ich habe genug gemacht.
Ja.
Und wenn halt Jesus hier sagt, ey, ihr habt jetzt 2 Wochen lang krass geackert, nehmt euch mal eine Woche frei, dann könnte man sagen, hey, aber ich könnte auch nur eine halbe Woche frei nehmen. Mhm. Und vielleicht sagt halt Jesus, ja, könntest du. Aber wenn du dich gut fühlst, dann mach noch 2 Tage länger frei. Und fühl dich wirklich gut. Fühl dich wirklich entspannt. Und nicht nur entspannt und gut fühlen, sondern auch hab wieder neue Ideen. Mhm. So, werd wieder kreativ, weil du entspannt bist. Das ist ja wirklich etwas, was aus den Menschen herausfließen wird. So, mir ist es zum Beispiel mal aufgefallen, habe ich heute drüber nachgedacht, warum auch immer, als ich in die Schule gekommen bin, in der ersten Klasse, da habe ich Schule als totalen Kreativitätskiller empfunden. Empfinde ich heute auch noch so. Aber damals war das halt für mich so ein Bruch. Vom Kindergarten in die Schule zu kommen, war vom Kindergarten, wo ich die ganze Zeit mir nur irgendwelche Sachen ausdenken musste, um die Zeit totzuschlagen als Kind, rein in die Schule, Hausaufgaben, Schulzeit, ja hier irgendwie noch morgens aufstehen und dann kommst du nach Hause und musst noch lernen und so. Und völlig, fand es total scheiße, weil es halt meine Kapazitäten komplett aufgebraucht hat.
Ja.
Und irgendwann wird man natürlich auch älter und kann das auch verarbeiten besser und so, aber im Wesentlichen geht's doch darum, dass wenn man Kapazitäten hat, nicht nur die Kapazitäten aufzufrischen, um das weiterzumachen, was man hat, sondern auch, um darüber hinaus noch Kreativität und Träume immer wieder sprudeln zu lassen. Und die kommen dummerweise erst, nachdem man sich erholt hat.
Also ich finde das zum Beispiel hilfreich, wenn ich ganz viele Sachen irgendwie auf der Liste habe, dann denke ich ja immer nur noch an die ganzen Sachen, die ich machen muss. Ja, und dann werden manchmal auch Sachen, die eigentlich relativ unwichtig werden, schnell wichtig nach dem Motto, aber ich muss das ja auch noch. Und wenn man sich halt mal wirklich Zeit nimmt und einfach wartet auf den Moment, wo es wieder Bock macht, so, und ne, dann aufsteht und anfängt, dann ist das irgendwie auch cool. Und dann sind manche Sachen, die gar nicht so wichtig sind, manchmal auch im Hintergrund eher so, die erledigt man dann eben noch schnell mit. Aber das, wofür man eigentlich aktiv ist, das kommt wieder nach vorne.
Mhm.
Aber das ist natürlich trotzdem Luxus, ne? Also die Zeit zu haben, sich da zurückzuziehen. Die Jungs hier, die sind ja Fischer, die haben das wahrscheinlich nicht so sehr gekannt. Für die war der Tagesablauf immer klar. Zu bestimmten Zeiten fährst du raus, versuchst die Fische einzusammeln, dann werden die vorbereitet und dann werden die auf dem Markt verkauft und dann gehst du ins Bett. So. Das war wahrscheinlich immer alles klar. Die hatten einen absolut geregelten Tagesablauf. Aber jetzt haben die ja eine ganz andere Situation. Und was halt besonders ist, auch noch, die arbeiten halt mit Menschen. Ja, also die sind die ganze Zeit mit Leuten umgeben. Und Menschen haben nun mal die Eigenschaft, extrem viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und immer wieder zu fragen. Und Jesus macht es ihnen ja vor, dass er sich auch morgens auf einen einsamen Berg zurückzieht. Ja, und selbst von seinen Jüngern, hatten wir ja mal am Anfang, ne, nicht gefunden wird erst, weil er halt sagt, jetzt brauche ich mal Zeit mit Gott. Und halt direkt, ja, und nicht nur so ein Rumgehetze hier.
Und insofern ist das etwas, was man wirklich lernen muss. Ich glaube wirklich, was wir alle lernen sollten, einfach noch mehr sich Zeit zu nehmen, um einfach gar nichts Besonderes zu erleben. Ja, eben sich auszuklinken und das Handy wirklich abzuschalten. Also ich glaube, da bewundere ich auch so ein bisschen diese Menschen, die jetzt diese ganzen Bushcraft und Camping-Sachen machen. Auch auf YouTube gibt es da ganz viele Kanäle. Die machen das, die leben das ja. Ja, die fahren da einmal die Woche raus in den Wald und chillen da. man könnte sich jetzt sagen, boah, was geht mit euch Jungs, ihr seid halt dann dreckig, ihr müsst den ganzen Tag Holz hacken und so. Aber nein, das ist halt total der Ausgleich, ja, wo gar nichts mehr geht, sich rauszunehmen aus dieser digitalen Gesellschaft und einfach nur noch irgendwie in die Glut zu starren, ja, und Pilze zu brutzeln. Das ist ein Weg, um tatsächlich klarzukommen. Und ich möchte das, mache das viele zu selten, glaube ich, aber das ist eigentlich die Antwort auf die Frage, wie komme ich eigentlich runter?
Ist ja auch kein Wunder, dass es hier sogar ums Essen geht, ja. Also, das ist ja in vielen Familien auch so. Keiner hat mehr Zeit zu essen. Also, bei uns ist es Müsli, ja. Noch schnell ein Müsli essen, um irgendwie noch was zu schaffen. Ich meine, wir haben Fastfood, das hatten die Jünger damals nicht. So. Aber bei denen ging es darum, die hatten nicht mal die Zeit, ein Brot aufzuschneiden und sich da irgendwie ein bisschen was draufzuhauen, so. Also.
Weißt du noch, Lukas? Wo wir noch zusammen gewohnt haben?
Ja, was kommt jetzt?
So, weiß ich nicht. Der eine bei dem anderen in sein Zimmer reinkommt und meint so, Käffchen? Und dann sind wir so rüber in die Küche und haben so Kaffee gemacht.
Es war ein langer Flur.
Es ist wirklich eher schon so.
Trefflich mit Nerfguns spielen.
Haben wir auch. Und dann haben wir uns ein Käffchen gemacht, aber der blieb dann dabei nicht, ne? Nur so ein Brot aufgeschnitten und noch schön Käse und Salami drauf mit gesalzener Butter, ja. Das war schon, was wir auch wirklich ein bis zweimal am Tag wirklich extrem ausgereizt haben,
naja,
eine Stunde lang dann da zu sitzen.
Nicht ein, zweimal am Tag, weil da hätten wir keine Zeit mehr gehabt. Wir haben ja immer anderthalb Stunden da gesessen, da wäre ja schon eine halbe, wäre schon ein Viertel des Arbeitstages weg. Nee.
Also ich weiß nicht, aber auf jeden Fall kam mir das immer, das waren für mich immer sehr coole Esszeiten, so, aber auch wirklich so Entspannung.
Simon, da sind wir wieder zurück am Anfang, ja. Das Thema Nostalgie hat uns wieder eingefangen. Markus macht uns ganz nostalgisch, das ist schön. Ein bisschen fies für alle, die das jetzt gerade in ihrer Mittagspause hören oder gerade sogar während der Arbeit, die einen Job haben, wo sie was hören können währenddessen. Naja, aber versucht den Appell mal wieder mitzunehmen. Ich finde es sehr schwierig, wenn man so arbeitet auf die Urlaubszeiten hin. Ja, ich kenne Leute, die arbeiten halt richtig krass, damit sie Urlaub haben. Und was ich halt wieder schön finde irgendwie bei den Jüngern ist, dass sie richtig krass arbeiten und damit aber auch ihre Aufgabe erfüllen. Und zwar irgendwie ein bisschen noch eine erfüllendere Aufgabe. Ich finde es ja auch nicht immer Job, wenn man von Jesus erzählen darf, sondern es ist auch geil. Es gibt tolle Gespräche und trotzdem sich in Erinnerung rufen müssen, dass ihr Job zwar, ne, der ist sehr wichtig, aber sie sind nicht die einzigen, die ihn tun. Und wenn sie sich nicht die Zeit nehmen, um zwischendurch mal runterzukommen, dann wird es auch kein anderer für sie tun und dann wird das ganze Ding zusammenbrechen. Und ich finde, das ist eben auf zwei Ebenen hilfreich. Die eine Ebene ist auf der Ebene der Berufswelt, die wir heute haben, die eine ganz andere ist als damals, viel enger getaktet ist und wir diskutieren darüber, ob wir noch über 70 und weiterarbeiten müssen, um irgendwie finanziell hinzukommen. Und dieser Welt des Glaubens, wo es halt darum geht, nicht einfach auszubrennen, weil man halt die ganze Zeit der Meinung ist, dass man der Einzige ist, der noch an Jesus glaubt und den Leuten in den Ohren liegen muss oder Angst davor hat und es eigentlich sich nicht traut und meint, man muss es doch. Und Jesus sagt halt, erzähl mir, was du erfahren hast und dann chill mal. Und dann kannst du mit neuer Begeisterung und mit neuer Liebe zu den Leuten gehen, wenn du weißt, was du glaubst. Ja.
Und dann am Schluss muss ich tatsächlich nochmal sagen, wie macht ihr das da, Leute? Wir haben ja auch bestimmt Hörer, die mega krass arbeiten müssen und die gar nicht Kapazitäten mehr empfinden. So. Ja, also ich meine, ich arbeite auch immer viel, aber ich kenne echt Leute, die arbeiten 60 Stunden in der Woche. Ja. Und wie macht ihr das? Wie geht ihr denn damit um, wenn ihr jetzt gerade so einen Cast hört von so zwei Theologen-Spackos, die da so irgendwie sagen, ja, dann musst du chillen, ja, das ist doch klar. Ja, wie denn, verdammt nochmal, ich muss hier Termine erfüllen, was geht mit dir, Junge? Wie macht ihr das? Vielleicht schafft ihr das gar nicht, erzählt mal davon, das würde mich echt interessieren.
Genau, wir akzeptieren auch Sprachnachrichten, ne, weil wenn es stressig wird, dann kommt man ja nicht dazu. Ja, nicht als zusätzliches Assignment, sondern halt einfach so als so ein Moment von Freizeit durchatmen, schreibt uns mal, wie ihr das macht. Die Apostel kommen zu Jesus und erzählen ihm alles, was passiert ist und was sie erlebt haben. Und Jesus sagt ihnen, jetzt chillt mal und denkt so, jetzt kommen sie endlich mal zur Ruhe. Ja? Nächste Woche erfahren wir, wie die Leute nochmal ein bisschen an der Daumenschraube drehen und den Stress nochmal eine Nummer härter machen. Das ist gemeinsam anschauen. Wir hoffen natürlich darauf, dass wir in der Zwischenzeit schon ein paar O-Töne von euch haben. Und ich freue mich drauf, Simon, deine schöne Stimme nächste Woche wieder zu hören.
Ja, ich mich auch, Lukas.
Dann, liebe Leute, bleibt fertig.
Ja, bleibt fertig.